Bluescreen, der Tech-Podcast.
Ja, hallo und willkommen zur ersten Folge von Bluescreen Wissen im neuen Jahr, im Jahre 2025, Staffel 5 mittlerweile von Bluescreen, eurem Lieblingstech-Podcast, der Pegasus. Und ich habe es ja an Neujahr schon angekündigt, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen mit Grundlagen beschäftigen, einfach auch mal gucken, dass wir ein bisschen weggehen aus diesem IT-Security-Fokus, also den werden wir natürlich nie ganz verlieren, aber trotzdem mal so ein bisschen Grundlagen nochmal bearbeiten. Und deswegen geht es in der heutigen Folge mal um Netzwerke. Das heißt, wir gucken uns mal an, was ist denn so ein Netzwerk überhaupt, was kann man da machen, wie kann man es absichern, wie kann man es besser gestalten. Und ja, vielleicht sollten wir hier mit einer kleinen Art Geschichtsstunde erstmal anfangen, denn viele wissen gar nicht, wo das, was wir heute als Netzwerktechnik und auch als Internet kennen, überhaupt herkommt. In der Zeit des Kalten Krieges gab es halt kaum vernetzte Systeme. Das heißt, wir haben um 1971 herum Großrechner gehabt, die keine standardisierte Software für Netzwerkkommunikation bereitgestellt haben. Das Ganze war über Schalttafeln und Lochkarten zu bedienen. Der einzige Netzwerkgedanke, den es erstmal überhaupt gegeben hat, war, dass man halt irgendwo einen Dialogbetrieb über ein Terminal realisiert hat. Und ja, während dieser ganzen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieges, also zur Zeit des Kalten Krieges, wurde 1969 von der ARPA, später der DARPA, das erste experimentelle Netzwerk aufgebaut, nämlich das ARPANET. Das ARPANET war eigentlich ursprünglich dafür gedacht, dass man automatische Datensynchronisation bereitstellen kann, eben für Sicherheitszwecke, wenn es zum Beispiel zum Katastrophenfall kommt in Form von einem Atomschlag. Und man wollte sich halt einfach dann auch standort- und städteübergreifend miteinander austauschen können, denn meistens ist es ja so, dass nach so einem großen Militärschlag die Infrastruktur halt kaputt ist und deswegen wurde sowas dann entsprechend erfunden. 1971 wurde das dann allerdings sehr populär, dieses ARPANET, und so begann man 40 Computer an Universitäten und Forschungseinrichtungen miteinander zu verbinden und auf einmal diente das Ganze nicht mehr nur dem militärischen, sondern auch den akademischen Zwecken. Im Laufe der nächsten Jahre wurden dann einige Dinge erfunden, die es bis heute natürlich immer noch gibt. Zum Beispiel 1972 wurde die E-Mail erfunden. Während dieser ganzen Entwicklungen, die da so stattgefunden haben, hat man sich dann eben auch angefangen, Dinge festzulegen, zu dokumentieren, zu protokollieren in sogenannten RFC-Dokumenten. RFC steht in dem Fall für Request for Commons. Das heißt, es war alles wirklich grüne Wiese. Man hat angefangen, etwas zu bauen. Und damit eben dann auch, wie gesagt, Dinge entwickelt, wie zum Beispiel die E-Mail. Der Zeitraum dann bis 1980, also Ende der 70er Jahre, hat dann nochmal einen großen Einfluss einfach durch diese Vernetzung der verschiedenen Universitäten und der National Science Foundation gehabt. Und aus dem ARPANET wurde dann eine Aufteilung. Es gab dann das MILNET, das für militärische Zwecke genutzt wurde. Und das restliche ARPANET wurde dann das NSF-Net. Und das war eben dann das Netz der National Science Foundation. Ja, wie ging das dann weiter? Bis 1989 mal vorgespult. Datenfernübertragung wurde dann auf einmal auch ein Thema. Das heißt, man hat dann auch angefangen, Systeme eben zum Beispiel über Telefonleitungen miteinander zu verbinden, mit sogenannten Modems. Ganz früher gab es dann auch noch so Akustikkoppler, wo man den Telefonhörer draufgeklemmt hat, damit man dann entsprechend eine Einwahlverbindung aufbauen konnte. Und so entstand dann in den 1980er Jahren auch auf einmal das erste kommerzielle Nutzen von diesen ganzen Technologien, zum Beispiel durch CompuServe, AOL oder auch in Deutschland der BTX. Hier konnte man dann über spezielle Terminals statt über PCs einfach miteinander kommunizieren. Ja, und dann war es 1989, wir begeben uns in die Schweiz. Und zwar wurde hier am Europäischen Forschungsinstitut für Kernphysik, dem CERN in Genf, eine Entdeckung oder eine Erfindung gemacht von dem britischen Informatiker Tim Berners-Lee, wie man denn Netzwerke, besonders das Internet, für den einfacheren und effizienten Zugriff eben auf wissenschaftliche Dokumente nutzen kann. Und das Ergebnis seiner Arbeit war dann die Grundidee des World Wide Web, also des WWW, einem Hypertext-basierten Informationssystem, das die Infrastruktur des Internets zur Datenübermittlung nutzen sollte. Hypertext ist in dem Zusammenhang nichts anderes als Text mit integrierten Quellverweisen, die automatisch funktionieren. Mit anderen Worten, durch Bestätigen des Querverweises, der in diesem Zusammenhang Hyperlink heißt, stellt der Text selbst bzw. das System, das diesen herstellt, die Verbindung mit dem verknüpften Dokument her. Hypertext war 1989 allerdings nichts Neues. Versuche gab es bereits bis in die 1950er Jahre und in Hilfesystemen war auch in den 1980er Jahren bereits diese Verwendung etwas, was halt alltäglich war. Neu war allerdings die Nutzung über ein Netzwerk, genauer gesagt eben über das Internet. 1991 war dann tatsächlich die Geburt des World Wide Web. Bestandteile aus dem WWW waren dann eben das gerade beschriebene Hypertext-Transferprotokoll, zusätzlich dann Serverdienste, die in der Lage waren, die Sprache, die in HTTP formatiert sind, auch auszuliefern. Es gab neue geschaffene Formatierungs- und Beschreibungssprachen für Hypertext-Dokumente, nämlich die Hypertext-Markup-Language, abgekürzt HTML, und ein Anzeigeprogramm für entsprechend formatierte Dokumente. Das war dann der Browser. 1991 wurde das System der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wurde praktisch von Anfang an nicht nur zu ernsthaften wissenschaftlichen Zwecken genutzt, sondern allgemein zur Veröffentlichung von Text, Bildern und den verschiedensten Themen. Zunächst war die Nutzung des Systems beschränkt auf wissenschaftliches Personal sowie interessierte Studenten. Die störten sich nicht am mangelnden Komfort der ersten Browser und den geringen Layout-Fähigkeiten der ersten HTML-Versionen. Als jedoch immer mehr private Benutzer dazukamen, was durch das allmähliche Entstehen kommerzieller Internetprovider und Browser für PC-Betriebssysteme wie Windows oder macOS gefördert wurde, änderte sich dies. Der berühmt gewordene Browserkrieg zwischen Netscape und Microsoft schuf letztendlich die Fakten, die niemand für möglich oder auch nur wünschenswert gehalten hätte, die jedoch bis heute das Wesen des World Wide Web bestimmen. Das heißt, wenn wir mal einfach uns das Ganze nochmal auf einem Zeitstrahl vorstellen, 1957 war die Gründung des ARPA, 1972 gab es das erste E-Mail-Programm, 1981 den ersten PC, dann gab es tatsächlich 1988 auch die erste Computervirenwelle, 1990 kommerzielle Freigabe des WWW, 1993 Einführung des Browsers und 1998 startete Google dann tatsächlich schon. Das heißt, da ist auf ein paar Jahrzehnte wirklich eine ganze Menge passiert. Und ja, das Ganze, was dort entwickelt wurde, gibt's auch in weiten Teilen auch heute noch und es war halt eine maßgebliche Entwicklung für das, was wir heute so eben als Netzwerk und Internet kennen. Nun besteht ja aber nicht das Internet alleine, sondern wir haben ja auch noch die Situation, dass wir innerhalb eines Standortes, zum Beispiel in einer Firma, Geräte miteinander vernetzen möchten. Und so war auch hier die Entwicklung natürlich analog zu dem, was das Internet gemacht hat, denn mit der fortschreitenden Ausstattung von Büros mit Personal Computern führte mangels anderer Optionen zunächst zur Blüte des Turnschuhadministrators. Das heißt, die Anwender liefen mit Datenträger bewaffnet durch das ganze Gebäude, um Daten miteinander auszutauschen oder zum Beispiel einen speziellen Drucker zu verwenden. Auch zwischen verschiedenen Unternehmen erfreute sich der sogenannte Datenträgeraustausch. Die Datensätze von Geschäftsvorfällen wurden auf Disketten oder Magnetbändern zwischen den einzelnen Unternehmen hin und her gereicht. Lokale Firmennetzwerke wurden erst Mitte der 1970er Jahre dann bei Xerox PARC erfunden, aber erst Ende der 1980er Jahre rückten sie stärker ins allgemeine Interesse. Es war ein Bedürfnis der Anwender von PCs, miteinander Daten auszutauschen, einfach deshalb, weil die meisten Vorgänge der Datenverarbeitung von mehreren Mitarbeitern erledigt werden können. So entstanden viele Arten von Netzwerkhardware. Neben dem bereits genannten Ethernet mit diesen vielseitigen Varianten gab es zum Beispiel auch Token Ring von IBM, das ARCNET oder auch einfache serielle Direktverbindungen zwischen Computern über sogenannte Nullmodemkabel. Was die Software angeht, so wurde eigentlich nicht nur für PC-Betriebssysteme die Netzwerkfähigkeit erweitert, es kamen auch noch Server dazu, also Rechner, die anderen im Netzwerk verschiedene Ressourcen zur Verfügung stellen. Bekannt sind hier vor allem Novell NetWare, IBM OS 2 und später auch natürlich Windows NT Server. Kommen wir damit zur Definition. Was ist denn jetzt eigentlich ein Netzwerk? Per Wikipedia ist ein Netzwerk eine Verbindung mehrerer Computer zum Zweck des Datenaustausches für verteilte Anwendungen oder auch für die Kommunikation zwischen ihren Benutzern. Im Laufe der Computergeschichte haben sich viele Möglichkeiten der Verkabelung und der Kommunikationsstruktur sowie zahlreiche Anwendungsgebiete entwickelt. Die Verkabelung oder allgemein die Hardwaregrundlage reicht von der Verwendung gewöhnlicher Telefonleitungen mit besonderen Verbindungsgeräten, den Modems, über speziell für die Anwendung in lokalen Netzwerken entwickelten Netzwerkkarten und Netzwerkkabel bis hin zu Hochgeschwindigkeitsnetzen, etwa über Glasfaser. Auch die diversen Möglichkeiten der drahtlosen Übertragung werden Stand heute immer wichtiger. Kommunikationsstrukturen, definiert durch sogenannte Netzwerkprotokolle, gibt es unzählige. Viele sind von einem bestimmten Hersteller, einer Plattform oder einem Betriebssystem abhängig. Andere, wie die Internetprotokollfamilie TCP/IP, sind offen, unabhängig und weit verbreitet. Was die Anwendungsgebiete angeht, so reichen diese vom einfachen Dateiaustausch in Arbeitsgruppen über die gemeinsame Nutzung teurer Hard- und Software bis hin zu hochkomplexen, spezialisierten und verteilten Anwendungen. Ja, und damit haben wir schon mal die Definition von einem Netzwerk soweit klargestellt. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal damit beschäftigen, wie man denn so ein Netzwerk jetzt sinnvoll aufbauen könnte, wie man sich auch sicher mit einem Netzwerk verständigt, wie man hier vielleicht auch Dinge tun kann, wie zum Beispiel Zonen einzurichten. Und ja, wie gesagt, das soll jetzt erstmal der Grundstein gewesen sein, die Definition, was ist ein Netzwerk. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch zur nächsten Folge von Bluescreen Wissen wieder einschaltet, wo wir uns dann nochmal ein bisschen tiefer in diese ganze Materie reindenken. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch und würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr diesen Podcast hier weiterempfehlt. Lasst mir auch gerne eine Bewertung oder ein Like da. Und ja, ansonsten hören wir uns in 2 Wochen mit unserem ersten Interview im Jahre 2025. Macht's gut, bis dahin, euer Alex. Ciao.